Herr, ich danke dir für dein Wort, für deinen Sohn Jesus, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir Leben haben. Danke, Herr, für diese Gelegenheit, uns einfach wirklich tief in dein Wort zu schauen, uns von dir leiten zu lassen, dass wir lernen, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Nimm all das aus unserem Kopfen, das aus unseren Köpfen, was von dir ablenkt, dass wir wirklich ganz für dich da sind. Wir wollen einfach auf dich hören, dein Wort, dein Geist wirken lassen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Könnt ihr euch setzen? Bevor ich vergesse, wir hatten hier die eine Liste fehlt noch. Ja, eine Liste der Aufgaben. Ich glaube, die meisten Verantwortlichen sind da, aber Helfer sind immer benötigt. Also wer sich noch nicht eingetragen hat, kann das machen. Und wir haben auch hier eine Liste für Kaffee und Kuchen, für Kuchen, Kekse und so weiter, wer was mitbringen will, damit wir nicht alle Käsekuchen mitbringen, dass wir das eintragen, bitte. Wir hatten in den letzte Woche das Thema behandelt, Gott gibt. Gott ist ein gebender Gott. Das ist praktisch, wir schließen diese Reihe ab über Gottes Wesen. Raimund hatte schon vor 2 Wochen gesagt, da könnten wir ellenlang machen, weil es so viele Namen Gottes gibt, die und die Namen Gottes beschreiben auch, wie Gott ist und wer Gott ist. Ja, aber wir wollen im September mit dem Markus-Evangelium beginnen und da wirklich uns intensiv damit beschäftigen. Und heute möchte ich einfach anschließen an dem Thema von letzte Woche, denn wenn wir sagen, Gott gibt, und das zeigt sich vor allem darin, dass Gott seinen Sohn hingegeben hat für uns, für unsere Erlösung, für die Welt. Und die Schlussfolgerung daraus ist einfach, wir geben als seine Kinder. Wir als seine Kinder geben, weil er gegeben hat, weil er gibt. Nun, was heißt das konkret? Wir geben, weil er gegeben hat. Das ist ein sehr allgemeiner Satz. Und es kam auch vor ein paar Monaten die Frage, was ist mit dem Zehnten? Das ist ja auch eine Frage des 10%, was auch in der Bibel steht. Ich möchte einfach eine kurze Reise durch die Bibel machen. Ich möchte es versuchen, nicht zu lang zu machen. Wir schauen mal, wie wir es schaffen. Wir fangen in 1. Mose an. In 1. Mose 14, da geht es um Abraham. Da gab es Könige damals in einzelnen Städten und die haben sich gegeneinander bekriegt. Und in einem, ein Ort hat verloren, wo Abrahams Neffe Lot gelebt hatte und der wurde verschleppt mit seiner Familie. Und Abraham ging hin, um ihn zu retten, seinen Neffen und Familien zu befreien, das ihm auch gelang. Auf dem Rückweg davon passierte Folgendes. Kam er Besuch sozusagen, kann man jemandem geben. Auch Melchisedek, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber kann jeder raten. Der König von Salem kam dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester Gottes des Höchsten und segnete Abraham. Er sagte, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehört. Gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Freunde dir ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den 10. Teil von aller Beute. Also es kann man sehr viel hierzu sagen, aber ich möchte einfach nur erwähnen, erstens, diese Melchisedek ist sonst nirgendwo in der Bibel, höchstens im Hebräerbrief, wo ein paar Vergleiche gemacht werden. Er ist, wie hier steht, ein Priester des höchsten Gottes. Das ist eben, weil sie eben, gab viele Götter, aber sie haben gewusst, es gibt einen, der wirklich der höchste Gott ist. Und so haben sie ihn auch genannt. Das war der wahre Gott. Und das ist dieser Melchisedek. Und Abraham, interessanterweise, gab ihm den 10% von all dem, was er erbeutet hat. Ja? Ja? Es war ja halt so damals, wenn man gekämpft hat. Morgen? wenn man gekämpft hat gegen andere Könige oder was auch immer, die Unterlegenen haben einfach alles hinterlassen und sind geflohen um ihr Leben. Und die gewonnen haben, haben halt das mitgenommen, was da auf dem Boden lag, sozusagen. Das war das Erbeutete. Und das 10% gibt er. Es steht nicht, warum. Es steht nicht, dass es auch so ein Geboten war. Es steht, dass er es getan hat. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht aus Dankbarkeit für den Sieg, der Gott ihm geschenkt hat. Möglich. Aber wir wissen einfach diese Beweggründe nicht. Die werden einfach nicht genannt. Dann kommt zu seinem Enkelkind die nächste Erwähnung. Das ist in 1. Mose 28. Nachdem Jakob von zu Hause weggegangen war, hat er im Schlaf eine Vision gehabt von einer Leiter, die vom Himmel auf die Erde auf ihn zukam. Nachdem er aufwachte, und er ging mit kaum was mit, und er sagte Folgendes: Er legte ein Gelübde ab, wenn Gott mir beisteht und mich auf meiner Reise behütet, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und ich wohlbehalten zu meiner Familie zurückkomme, dann soll Jahwe mein Gott sein. Und hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes stehen, und von allem, was du mir gibst, werde ich dir treu den zehnten Teil zurückgeben. Das Interessante ist, es scheint hier mehr ein Handel zu sein. Ja, wenn du auf mich aufpasst, wenn du mich segnest, dann okay, dann bist du mein Gott und ich gebe dir 10%. So geschäftsmäßig. Ja. Vielleicht, man weiß einfach nicht, wo es herkommt. Einfach, dass diese Idee da war, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall ist es auch, wo sie eben sagen, das ist, um ihren Dank auszudrücken. Das nächste Mal, wo wir davon hören, ist dann, wo die Nachkommen von Abraham und Jakob aus Ägypten befreit werden. Die sammeln sich an einem Berg, wo sie dann einen Bund eingehen mit Gott. Dieser Bund, brauche ich das hier, bevor ich mit dem Husten anfange, habe. Entschuldigung. In diesem Bund sollen sie sein Volk sein. Was sie zuerst sagen ist: Gott bietet ihnen einen Bund an. Ihr sollt mein Volk sein. Für mich da sein. Und in diesem Bund gab es bestimmte Regeln, wie sie sich verhalten sollen als sein Volk. Und eine feste Regel hier war: Der zehnte Teil von jeder Ernte, auch von den Baumfrüchten, ist Jahwe geweiht und gehört ihm. Will jemand etwas von seinem Zehnten zurückkaufen? Zum Beispiel hast du gesehen, oh, da ist ein wirklich guter Rind oder was auch immer. Dann soll man praktisch den Gegenwart geben, aber nochmal 20% drauf. Auch immer. Zehn Prozent gehört Gott. So. Aber es gab einen Grund, denn von den 12 Stämmen war ein Stamm, die sollen etwas Besonderes tun. Ein Freiwilliger zum Vorlesen.
Und siehe, so habe ich den Söhnen Levis alle Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihren Dienst, den sie tun, den Dienst an der Stiftshütte. Darum sollen künftig die Kinder Israels nicht zu der Stiftshütte, damit sie nicht sünden sterben, sondern die Leviten sollen den Dienst an der Stelle des Mittel verrichten und sie sollen ihre Schuld tragen. Das soll eine ewige Ordnung für eure Nachkommen sein, aber sie sollen keinen Erbteil besitzen unter den Kindern Israels, denn den Zehnten der Kinder Israels, die den Opfer entrichten, habe ich den Leviten als Erbteil gegeben. Darum habe ich zu ihnen gesagt, dass sie kein Erbteil unter den Kindern Israels besitzen sollen.
Okay. Danke, Kai. Gott hatte den Stamm der Leviten ausgesucht und gesagt, ihr sollt an der Stiftshütte dienen, am Tempel später, und ihr sollt eben kein Land haben, wo ihr euch damit aufhalten sollt, also bestimmte Dörfer schon, Orte, aber kein Land. Sie sollen praktisch von dem Zehnten leben, was die anderen bringen. Ihr Bereich gilt die Stiftshütte und ihre Arbeit dort. Und damit sie sich der Sache ganz hingeben können, da sollen sie einfach vertrauen, dass Gott für sie sorgt durch diese Zehnten, die die anderen bringen. Wenn man dann im 5. Mose, das werden wir nicht machen, einfach aus der Zeit Gottes lesen, dann ist es interessant, weil man liest, wenn man seine Zehnte bringt, dann soll man sich irgendwo hinbringen. Man soll es dorthin bringen, wo die Stiftshütte ist. Man soll feiern mit diesem Zehnten. Man soll auch die Leviten einladen, die Armen einladen. 5. Mose 12 und 14 könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Da steht es. Zusätzlich jedes dritte Jahr gab es noch eine Ordnung. Werden wir das vorlesen? Wer will dies vorlesen?
Am Ende jedes dritten Jahres sollst du den Zehnten deines Einkommens von jedem Jahr in deiner Ordnung der Stadt in den Leviten bestimmen, der kein eigenes Land besitzt, für den Fremden, die du als Witwe in deinem Ort lebst. Du sollst dich davon satt essen, damit Jahwe, dein Gott, die Arbeit deiner Hände segnet.
Okay. Die sollen nicht einfach da irgendwo hin, wo die Stiftshütte ist, sondern einfach das 10% nehmen, einfach dahin stellen, den Ort, und alle können sich bedienen, die kein Land haben, vor allem die armen Leute. Die armen Leute lagen Gott immer am, die lagen Gott immer am Herzen. Die sollen dich essen. Ja. Manche sagen, das war im dritten Jahr eine zusätzliche Ausgabe. Das kann ich nicht erkennen, es ist einfach, dass sie da vor Ort, so scheint es mir, das gemacht haben. Dieses 10% war dann festes Bestandteil ihres Lebens. Wobei man daran denken muss, die haben nicht nur dieses 10% gegeben, sondern auch, es gab Opfer, Sündopfer, Friedensopfer, es gab verschiedene Opfer für verschiedene Jahreszeiten, die sie auch Gott gegeben haben. Aber die ganze Idee dahinter ist, dass sie Gott vertrauen, dass er die Felder und die Arbeit segnet, wenn sie das tun. Dass er in der Lage ist, für sie zu sorgen, wenn sie ihr Teil tun. So war das praktisch für alle Israeliten über die Jahrhunderte. Wir wissen nicht über die Jahrhunderte, ob sie, inwiefern sie das eingehalten haben. Es gab ein, zwei Orten, also zwei Tadel gab es, was dieses Zehnte betrifft. Eine finden wir in Maleachi. Da sagt er folgende Worte: Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Flug seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher. ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreiche Fülle herabschütten werde. Diese Worte wurden gesprochen nach der Gefangenschaft. An die Israeliten, die zurück nach Kanaan kamen, und die hatten es nicht leicht. Es gab immer wieder Probleme mit Gegnern und so. Und sie hatten sicherlich ihre Gründe, warum sie diese 10% nicht gezahlt haben. Den Zehnten nicht abgegeben haben. Man riecht zum Beispiel Nehemia dann die Folge davon, dass die Leviten Arbeit suchen mussten, weil dieses Teil nicht da war. Aber was auf der einen Seite man sagen könnte, okay, das war verständlich, die hatten nicht viel, die waren arm, war für Gott nicht verständlich, weil nach dem Bund, unter dem sie noch lebten, der an sie nämlich schon geschlossen wurde, gehörte diese 10% ihm. Punkt. Und wenn sie es nicht bringen, dann berauben sie ihm, weil das eigentlich ihm gehört. Wenn wir so hat, können wir hier sehen, dass Gott das ernst genommen hat, was sie tun sollen mit diesem Zehnten. Vor allem, weil es eben eine Gruppe von Leuten zugute kommen sollen, die für Gott da sein sollen. Und das war der erste Tadel, da gab es noch einen zweiten, der kam direkt von Jesus an die Juden zu seiner Zeit und da sagte er folgende Worte, wer möchte lesen?
Sehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Diese sollte man, dieses sollte man tun und jenes nicht lassen.
Vielleicht. Als Reaktion auf die Worte in Malachi haben sie gesagt, jetzt müssen wir es ganz genau hinnehmen, ganz genau tun und haben sogar im Garten, wenn sie mal Kräuter geerntet haben, darauf geachtet, dass 10% davon, das wäre etwas mühsam, aber gut. Und das war für sie, das Problem war, das war für sie ein Beweis ihrer Frömmigkeit. Und indem sie praktisch alles, also offensichtlich das so betont haben, haben sie andere Dinge einfach völlig vergessen. Und das ist sein Vorwurf. Dinge wie Barmherzigkeit üben, auf andere achten, das Rechte zu tun, das haben sie einfach außer Acht gelassen. Und man kann es gut nachvollziehen, wenn man bedenkt, dass die Pharisäer darauf bedacht waren, alles richtig zu tun. Und wenn du alles richtig tun musst, musst du konzentrierst du dich fast automatisch auf Dinge, die äußerlich sind, wo du es messen kannst. Und 10% kannst du gut messen. Ja. Und Jesus sagt nicht, dass es falsch ist, sondern sagt, die haben völlig die falschen Prioritäten in dem, was sie getan haben. Nun, wenn wir das alles so wissen, das ist in etwa, was es bedeutet mit diesem Zehnten, sagen wir, okay, was machen wir damit? Und ich habe ziemlich lange hier mit dieser Frage gerungen. Ich habe einigen Artikeln, Dinge gelesen von Leuten, die das stark befürworten, dass wir es heute noch haben sollten, und Leute, die stark dagegen waren, um das einfach für mich nochmal vor Augen zu führen. Und für mich wurde es einfach auch durch diese Artikel immer wichtiger, den Kontext für diese Frage nicht außer Acht zu lassen. Es war als Gebot eingeführt, als Teil von dem Bund mit Israel. Und Jeremia hat schon damals, vor 500 Jahren, folgende Worte gesagt. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel, mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss. als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt. Also er spricht von einem neuen Bund, der besiegelt wird. Und wir haben gerade heute gelesen in Lukas, was hat Jesus gesagt? Ja, das ist, dieser Kelch ist der neue Bund, die durch mein Blut versiegelt wird. Sein Opfer hat einen neuen Bund zwischen uns und Menschen. Und ein Teil von dem Problem, was auch man auch in Hesekiel vor allem lesen kann, das war das Herzen des Menschen. Und er hat gesagt, deshalb will ich euch ein neues Herz, einen neuen Geist geben. In diesem neuen Bund. Und was gilt in diesem neuen Bund? Eine ganz andere Denkweise, was mit unserem Leben zu tun hat, was mit unserem Geld zu tun hat. Denn damals haben sie gesagt, einfach 10%, das gehört dem Herrn. Und was gehört dem Herrn im neuen Bund? Wir werden neu geboren, wir werden zu Kinder Gottes, Bürger in seinem Reich. Eigentlich alles, was wir haben und sind, gehört ihm. Das heißt, alles gehört ihm. Wir sind das, was wir haben, alles, was wir haben, gehört ihm. Wir sind, Jesus nennt es Verwalter. Und so ist es, denn wenn wir sehen, vor allem, was betont wird, wenn es darum ging zu geben in der Apostelgeschichte. Leute haben Felder verkauft, die haben alles. Warum? Um armen Menschen zu helfen. Was schon im Alten Testament, wo damals schon Mose gesagt hat, hilf den armen Menschen. Das haben sie verinnerlicht. Und als es darum ging, auch den armen Menschen in Jerusalem zu helfen, hat Paulus einen in seinem Brief an die Korinther etwas gesagt. Er hätte einfach sagen können, nehmt 10% und gebt es damit, die was haben, aber nein. Er sagte, er gibt ein Prinzip, was für uns alle gelten soll. Denkt dran, wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder Zwang, denn Gott liebt fröhliche Gebe und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Da wollte er den Korinthern motivieren. Er hätte es leicht festlegen können, irgendeine Summe. Aber er sagte, schaut in euer Herz, und das ist eben das, was im neuen Bund so wichtig ist, ist, dass der Geist in uns will uns bewegen, Dinge zu tun. Und es geht nicht darum, was ich tun soll oder muss oder was auch immer, sondern was kann ich tun? Was will ich zu Gottes Ehre tun? Und es ist wie, er sagt einfach, er legt praktisch fest, wer sparsam sät, wer sparsam ernten. Oder wie einer mir sagte vor Jahren, ohne ein Opfer gibt es keinen Segen. Das ist ein Prinzip, das ist ein geistliches Prinzip. Im gleichen Brief erzählt er praktisch, er nahm eine Gruppe von Gemeinden in Mazedonien und sagte, sie, die sind Vorbilder. Schaut die mal an. Da sagt er Folgendes. Werden wir mal vorlesen. Simon,
kannst du mit? Wir wollen euch aber, liebe Geschwister, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und tiefe Armut die Schätze ihrer Freigiebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit ihnen zu reden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns.
Die Christen in dieser Gemeinden haben das nicht leicht gehabt. Paulus spricht hier von einer großen Prüfung. Er spricht von Bedrängnis. Die hatten es schwer, aber trotzdem wollten sie unbedingt geben. Und das Interessante ist, es scheint, dass Paulus sagte, nee, das geht nicht, ihr seid zu arm hier, das geht nicht. Ja, lass uns lieber die anderen Gemeinden, das sind andere, die viel mehr haben, die sagen, nein, nein, wir wollen. Ja, steht hier. Ja. Sie baten uns mit vielem zu reden, lasst uns bitte. Ich kann mich erinnern an eine Frau, ältere Frau, schon seit vielen Jahren heimgegangen. Als wir, sie war in der Gemeinde in Littleton, wo Cindy aufgewachsen ist. Und sie haben uns damals schon unterstützt als Gemeinde. Und dann kam sie eines Tages auf meine Schwiegermutter zu und gab ihr Geld in die Hand. Sie sagte, ich habe das an die Seite gelegt, jetzt kannst du es bitte Don und Cindy geben. Und sie sah das Geld an und diese Frau ist arm. Sie war wirklich arm. Sie fuhr ein Auto, was bestimmt 30 Jahre alt war. Das fuhr immer noch eigentlich nur, weil ihr Sohn ein Mechaniker war, der das immer wieder hingekriegt hat, dass es so ein bisschen was konnte. Und es fand es interessant, meine Schwiegermutter sagte, ich habe ihr gesagt, das darfst du nicht tun, du hast kein Geld. Sie kannte ihre Situation. Und die Frau schaute sie an und sagte, sag du mir nicht, wie ich mit meinem Geld umgehen soll. Wenn ich das geben will, ich gebe es. Wenn ich will. Und das war bestimmt viel mehr als diese 10%. Und das kam von ihrem Herzen. Und das ist genau das, was Paulus hier mit den Mazedoniern als Vorbild sieht. Es geht nicht darum zu sagen, okay, was soll ich geben? Was muss ich geben? Es geht darum, was kann ich? Was will Gott? Was will Gott für mich? Er hat mich so gesegnet. Ich habe mit einem Professor gesprochen vor ein paar Jahren und er sagte, er kennt einen Mann, der ist schon wohlhabend, aber er lebt von 10%. Er lebt sehr bescheiden und gibt 90% weiter an verschiedenen Dingen. Er lebt von 10% seinem Einkommen. Das hat er sich vorgenommen. Und das hat er einfach im Herzen, das hat er nicht gemacht, weil er irgendwie das Gebot steht. Wir wurden reich gesegnet und so sollen wir auch reichlich geben. Wir geben, weil er gegeben hat. Wir sind gesegnet, also geben wir aus dem Segen heraus. Also es gibt so viel, was ich da hätte sagen können. Da hätte man da 3-4 Predigten reintun. Ich sage einfach ganz kurz zum Schluss 2 Dinge. Erstens, wenn jemand, es gibt viele Menschen, die sagen, diesen Satz, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und sie meinen damit, wenn du reichlich Geld gibst, wirst du reichlich Geld bekommen. Ja. Und das ist, ich sage es einfach deutlich, falsch. Ja. Wir reden von geistlichen Vorgängen, nicht von weltlichen Vorgängen. Was Gott segnet, das ist seine Sache. Und wenn wir mit der Einstellung Geld geben, dann ist das ein Geschäft. Das ist kein selbstloses Geben. Dann erfüllt es nicht den Satz von Jesus, es ist seliger zu geben als zu nehmen. Denn man gibt, um zu nehmen. Und das ist falsch. Und zweitens ist eben, wenn man diese Lehre bedenkt, ist, dass die Leute oftmals denken, okay, 10% gilt nicht für Christen, also kann ich weniger geben. Und wir haben uns vorgenommen, in unserer Familie, meine Frau hat es eigentlich mehr forciert als ich, muss ich leider gestehen, dass wir gesagt haben, 10%, wenn die 10% geben im Alten Testament, wir haben so viel besser. Ja, das muss das Minimum sein, was wir geben. Es gibt so viel mehr, wir sind eigentlich so reich gesegnet. dass wir das auch geben. Und in dem Neuen Testament, wenn man davon liest, dass gegeben wird, es gibt zwei Dinge: für das Reich Gottes und für die armen Menschen. Das sind die zwei Schwerpunkte, die ich erkannt habe für uns. Das Arbeit im Reich und die armen Menschen. Sie lagen Gott und liegen Gott immer am Herzen. Und ich denke, wenn es alles gesagt ist, es fängt damit an, dass man sich dem Herrn hingibt. Und das ist eben, wo es hier angefangen hat. Wir lesen am Ende, sie gaben sich zuerst Gott hin. Sie gaben einfach alles in seine Hand und haben sich nicht gefragt, was muss ich, sondern was kann ich Gott zur Ehre tun, weil ich so viel von Gott bekommen habe. Wir geben, weil er gegeben hat. Wir schenken, weil wir so reich beschenkt wurden. Beten wir zum Schluss zusammen. Großer himmlischer Vater, danke, dass du uns so reich beschenkt hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir haben Vergebung, wir haben deinen Geist in uns. Wir haben die große Hoffnung auf Herrlichkeit. Wir sind deine Kinder. Öffne unsere Augen zu sehen, wie wir als deine Diener in dieser Welt das gebrauchen können, was du uns gegeben hast, um dein Reich zu bauen, um anderen Menschen zu helfen, um einfach dein Leib in dieser Welt hier zu sein. Deine Hände, deine Füße. Bitten um deinen Segen, Herr. Öffne unsere Augen, um zu sehen, wo wir auch geben können, wie du gegeben hast. Wir loben und preisen dich für all das Gute, was wir in dir haben, Herr. Amen.
Amen.
Ich möchte allen einen gesegneten Tag und Woche wünschen. Genießt die Sonne, solange sie doch da ist. Wie man in Deutschland weiß, man weiß nicht, wie lange und dann, wie lange er weg ist. Gehe in dem Gewissheit, dass Gott uns gesegnet hat und wir sollen auch ein Segen sein. Wir laden alle ein, auch zum Kaffee, dass wir einen Kaffee oder auch vielleicht ein kaltes Getränk miteinander genießen und die Gemeinschaft miteinander genießen können. Geht bitte nicht gleich auseinander. Gesegnete Woche wünsche ich euch.